Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte euch grüßen an diesem Sonntag Jubilate mit dem Wochenspruch aus 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Um solch ein Neues soll es auch in der heutigen Predigt gehen. Ich lese uns einen der für diesen Sonntag vorgeschlagenen Predigtexte, und zwar aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 16 bis 18. Da schreibt der Apostel: Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Soweit dieser Text. Jubilate heißt dieser Sonntag, benannt nach dem ersten Wort der lateinischen Übersetzung vom Psalm 66. Jubilate, jubelt. Jubeln sollen wir? Das mag vielleicht seltsam oder sogar unangebracht klingen in einer Zeit, in der wir wegen einer gefährlichen Pandemie schon seit mehr als einem Jahr mit erheblichen Einschränkungen leben müssen. Haben wir denn da Grund zum Jubeln? Sicher haben wir Grund zum Jubeln. Zumindest Paulus meint das in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth. Wir kommen doch von Ostern her und wir wissen doch, dass Jesus mit seiner Auferstehung den vom Vater vorgegebenen Weg bis zum Ende gegangen ist, dass er uns vorangegangen ist, dass er sogar versprochen hat, uns Wohnung zu bereiten, in der ewigen Herrlichkeit beim Vater, und dass er auf uns wartet am Ende der Tage. Das ist der Grund zum Jubeln und deshalb der Name des heutigen Sonntags, Jubilate. Darum werden wir nicht müde. Die Bibel spricht die Dinge so an, wie sie sind. Sie redet nichts schön, wozu wir ja manchmal neigen. Sie spricht offen von Müdigkeit, ja sogar von Trübsal. Sie spricht davon, dass auch Christen natürlich von Anfechtungen bedrängt werden. Doch sie spricht auch von Hilfe, von Rettung, von Heil. Es ist uns ja nicht versprochen, dass Jesus uns alle Probleme abnimmt, aber dass er uns hilft, damit fertig zu werden, das ist uns versprochen. Thema unseres Textes ist es, dass müde Menschen munter werden. Und da müssen wir zunächst einmal feststellen, und das ist der erste Gedanke, dazu müssen wir erst einmal feststellen, dass es diese Müdigkeit gibt. Darum werden wir nicht müde, sagt Paulus, und damit sagt er der Müdigkeit den Kampf an, und zwar nicht nur der eigenen Müdigkeit. Darum werden wir nicht müde, sagt er. Wir werden nicht müde. Müde werden wir nämlich, wenn wir allein bleiben, wenn wir es versäumen, mit Brüdern und Schwestern in der Gemeinde zusammen zu sein, die einander stärken, die einander ermutigen, die einander trösten. Wie kämen wir wohl durch diese Corona-Zeit, wenn wir all das nicht hätten, wenn es die technischen Möglichkeiten zur Kommunikation, zum virtuellen Zusammensein nicht gäbe? Christsein vollzieht sich doch in der Teilhabe an der Gemeinschaft mit Christus und seinem Leib, der Gemeinde. Und dass augenblicklich die persönliche Gemeinschaft nicht möglich ist, vermissen wir schmerzlich. Doch wenigstens virtuell ist sie ja noch möglich. Und vielleicht sollen wir in dieser Zeit auch ganz neu erkennen, welch eines großen Reichtums wir uns berauben, wenn wir uns nur dann zur Gemeinde halten, wenn uns der Sinn danach steht. Ich denke dabei auch an Hebräer 10, Vers 25, wo es heißt, lasst uns nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen. Vielleicht sagt uns ja auch das Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat, dazu etwas. Denn Vater unser kann ich doch eigentlich nur in der Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern sagen. Und da sollten wir doch möglichst alle in Ermangelung persönlicher Gemeinschaft die virtuelle nutzen, so oft wir können. Ohne Gemeinschaft wird man schnell müde. Aber, so sagt Paulus, wir werden nicht müde. Wir werden auch dann nicht müde, wenn unser äußerer Mensch verfällt. Stimmt das so? Besonders die Älteren unter uns merken doch deutlich, wie die Kräfte nachlassen und wie sie vieles, was früher kein Problem war, nicht mehr schaffen. Der äußere Mensch wird eben schwächer, er verfällt. Oft will man das gar nicht wahrhaben, aber es ist so. Und auch bei den oft sogenannten jungen Alten ist das so. Also werden wir doch müde. Aber es gibt nicht nur Müdigkeit und Verfall. Es gibt auch, und das ist der zweite Gedanke, es gibt auch tägliche Erneuerung. Denn wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Äußerer Mensch, innerer Mensch, wie ist das einzuordnen? Vom äußeren Menschen haben wir eben gesprochen. Es ist der Mensch nach Leib, Seele und Geist. Das kann man nicht voneinander trennen. Aber innerer Mensch? Habt ihr den Wochenspruch noch in Erinnerung? Ich nenne ihn noch einmal. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung also. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das, liebe Geschwister, ist der innere Mensch, die neue Kreatur, die neue Schöpfung. Der Mensch in Christus, Glied am Leibe Christi. Das ist der Mensch, der schon mit Christus gestorben ist. Es ist der Mensch, der den Tod schon hinter sich hat, weil er zum Leben errettet ist. Und dieser innere Mensch ist es, der weiterlebt, auch wenn der äußere Mensch stirbt. Der innere Mensch ist der, für den ewiges Leben schon hier beginnt. Und dieser innere Mensch, so heißt es hier, wird von Tag zu Tag erneuert. Doch wie geschieht das? Automatisch, doch bestimmt nicht. Kehren wir nochmal zurück zum äußeren Menschen. Wir tun doch oft schon eine Menge, um seinen Verfall zu verlangsamen. Da wird Sport und Gymnastik betrieben, da geht man regelmäßig in die Muckibude, da wird gejoggt, da werden Wellnessangebote genutzt. Da versucht man, das Gewicht im Rahmen zu halten, vielleicht sogar mit Medikamenten und. Und wie sieht es mit dem inneren Menschen aus? Setzen wir da auch alles Mögliche in Bewegung? Ja, können wir das überhaupt? Ich denke, wir können es nicht. Aber eins können wir und sollten wir auch tun. Gott die Zeit zur Verfügung stellen, unseren inneren Menschen zu erneuern. Da geht es zum Beispiel um das Studium des Wortes Gottes. Da geht es um die Zeit mit Gott im Gebet und sicher noch um manches andere. Da merke ich schon bei mir selbst, dass das oft zu kurz kommt, zugunsten mancher bestimmt weniger wichtiger Notwendigkeiten. Günther Schulz hat in einer seiner Bibelarbeiten vor Jahren bei uns einmal von der Notwendigkeit der Ruhebank gesprochen, auf der wir uns niederlassen sollten, um uns dem Wirken Gottes auszusetzen. Solch eine Ruhebank ist ganz wichtig für die Erneuerung des inneren Menschen. Oft ist es allerdings auch so, dass es nicht so recht klappt mit dem Platznehmen auf der Ruhebank. Selbst wenn man es gern möchte und weiß, dass es eigentlich dringend angesagt ist, etwa wenn man von einem stressigen Dienst, der spät nach Hause kommt und nichts mehr zustande bringt. Es gibt sicher manche vergleichbare Situationen. Ich bin allerdings sicher, dass Gott in seiner Barmherzigkeit den Betreffenden dann doch beschenkt. Wie sollte es auch anders sein? Der äußere Mensch verfällt und stirbt, der innere Mensch jedoch lebt weiter. Dass das so ist, kann man manchmal an den Sterbebetten von Glaubensgeschwistern miterleben. Da ist das, was Gott in sie hineingelegt hat, ihnen gegenwärtig geblieben, sogar bei von den Ärzten diagnostizierter tiefer Bewusstlosigkeit. Da konnte zum Beispiel jemand, der im Koma lag, bei Gebeten und Liedern die Lippen bewegen und offensichtlich mitsprechen. Der innere Mensch, der lebt. Auch bei verwirrten Menschen, die im Glauben gelebt haben, erlebt man das. Der von Gott in diese Menschen gelegte Reichtum des Glaubens bleibt. Der innere Mensch, der lebt. Merkt ihr, wie wichtig es ist, auf der Ruhebank Platz zu nehmen? Geschwister, unser innerer Mensch und damit unser Glaube hängt an der Kraft Gottes. Und diese Kraft ist uns für jeden Tag versprochen, wenn wir ihn an uns wirken lassen, auf der Ruhebank zum Beispiel. Es ist die Kraft, die Jesus auferweckt und aus dem Grab geholt hat. Und diese Kraft holt auch uns heraus aus Müdigkeit und Mutlosigkeit und stellt uns wieder auf den eigentlichen Grund des Glaubens, sodass wir mit Paulus sagen können, es ist aus Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Paulus rühmt sich sogar seiner Schwachheit, weil Gott zu ihm gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12, Vers 9. Und das heißt mit anderen Worten, lass mich deinen inneren Menschen erneuern. Übrigens, lest einmal im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Abvers 23. Was da steht, das leistet und übersteht ein kranker Mann, der es an Gottes Gnade sich genügen lässt. Gefangenschaft, Auspeitschung, Steinigung, Schiffbruch, Hunger, Durst. Der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Erfahren können wir das nur, wenn wir uns auf die Ruhebank setzen. Noch eine Anmerkung dazu. Es gibt ja viele Veröffentlichungen im christlichen Bücherwald, die uns Ratschläge geben und uns dabei versprechen, dass uns fast alles gelingen kann, wenn wir nur die richtigen Methoden anwenden. Und die nennen sie uns natürlich. Manches davon mag sogar richtig sein. Aber all das meint Paulus nicht. Er meint einfach die Ruhebank. Ein kluger Mann hat einmal gesagt, vor Gott brauchen wir nur die zu sein, die wir in Wirklichkeit sind, die Schwachen und Bedürftigen. Unser Text sagt uns also, es gibt die Müdigkeit des äußeren Menschen, es gibt auch die tägliche Erneuerung des inneren Menschen und es gibt sogar noch ein drittes, nämlich die Herrlichkeit, die uns erwartet. Ich lese noch einmal die Verse 17 und 18. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Heute ist der Sonntag Jubilate und dieser Sonntag soll uns vom Sinn her eine Art Vorgeschmack geben auf das, was uns einmal in der ewigen Herrlichkeit Gottes erwartet. Es geht einfach darum, Gott zu danken, ihn anzubeten, ihn zu loben, zu jubeln also, auch im Lied, was uns ja augenblicklich leider verwehrt ist. Ich denke da zum Beispiel an das bekannte Lied mit dem Refrain, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Man merkt in unserem Text, dass selbst Paulus Probleme hat, das auszudrücken, was er empfindet, wenn er von einer ewigen und über alle Maßen gewichtigen Herrlichkeit spricht und sie unserer Trübsal, die zeitlich und leicht ist, gegenüberstellt. Ich versuche mal, das in unsere Sprache zu übertragen, etwa so. Was euch hier in diesem Leben widerfährt, was auch immer es sein mag, das ist erstens zeitlich begrenzt und zweitens leicht, weil es nichts ist gegen das, was euch für die Ewigkeit bei Gott verheißen ist und was erstens ewig und zweitens unaussprechlich herrlich sein wird. Im Vergleich zur Ewigkeit wird alles in diesem Leben nicht nur zeitlich, sondern auch klein und leicht, auch wenn wir es hier und heute ganz anders erleben und empfinden mögen. Solche Hinweise haben wir an vielen Stellen der Bibel. Ich habe an 1. Petrus 5, Vers 10 gesagt, wo es heißt, der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr hier eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Oder an Offenbarung 2, Vers 8 bis 9. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Christus wird euch aufrichten, du bist trotz allem reich. Da ist auch von der Zeitlichkeit die Rede und zwischen den Zeilen davon, dass es eigentlich nicht so schwer ist und wir werden hingewiesen auf Jesus Christus, der aufrichtet, tröstet, hilft, reich macht. Und dann erklärt Paulus noch die Begriffe zeitlich und ewig in Vers 18. Was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Zeitlichkeit spielt sich also in unserer Welt ab. Ewigkeit in einer höheren, für uns unsichtbaren Dimension. Bonhoeffer drückt das in seinem Lied von guten Mächten in der letzten Strophe so aus. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet. All deiner Kinder hohen Lobgesang. Da weitet sich um uns eine Welt, die für uns unsichtbar ist, die aber existiert. Wir sind praktisch umgeben von der für uns unsichtbaren Welt Gottes. So könnte zum Beispiel ein Engel, der ja in dieser unsichtbaren Welt lebt, neben uns stehen und er könnte uns sehen, wir ihn aber nicht. Der bekannte Professor Gitt, früher Direktor an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, hat das einmal so erklärt. Wir leben ja in einem dreidimensionalen Raum, einem Raum also, der drei Ausdehnungen hat, Länge, Breite, Höhe. Nehmen wir einmal an, es gäbe ein zweidimensionales Lebewesen, dem also zum Beispiel die Ausdehnung in der Höhe fehlt. Wir könnten diese Lebewesen sehen, weil seine zwei Dimensionen zu unserem Raum gehören. Das Lebewesen selbst könnte uns aber nicht sehen, weil ihm die dritte Dimension fehlt. So ist das auch mit dem Engel, der neben uns steht, ohne dass wir ihn sehen können, weil er sich in einer höheren Dimension befindet. Für Naturwissenschaftler und Mathematiker, die sogar mit beliebig vielen Dimensionen rechnen, überhaupt kein Problem. Und das erleichtert ein wenig das Verständnis dessen, was Paulus im letzten Vers sagt, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wir sehen nicht auf das Zeitliche, sondern auf das Ewige. Und genau das tun wir, wenn wir zum Beispiel im Gebet mit Jesus sprechen. Wir sehen auf das Ewige, auf das Unsichtbare. Wir wenden uns an den in dieser Welt für uns unsichtbaren Gott. Und manchmal schenkt uns Gott auch einen kurzen Blick hinein in dieses Unsichtbare, Ewige. Mancher unter uns hat es schon erlebt, aber erklären kann er es nicht. Es ist wohl so, dass die Herrlichkeit Gottes unser Vorstellungsvermögen bei weitem übersteigt. Und das kann ja auch gar nicht anders sein. Doch wer Jubilate richtig feiert, der feiert es im Vorgriff auf dieses herrliche Ziel. Und du weißt, alles, was wir hier erleben, auch alles Schwere und Niederdrückende, zeitlich und leicht. Nicht nur unser Körper hat ein Verfallsdatum. Alles, was uns bedrängt, hat das auch. Was ist das auch schon gegenüber der Herrlichkeit Gottes? So gesehen will Gott im Abbau des äußeren Menschen gerade sein Bestes an uns vollbringen. Und dabei zeigt sich eben, dass christliche Hoffnung nicht einfach so etwas wie eine verträumte Jenseitsseligkeit ist. Wir sehen im Schmerzhaften und Bedrängenden oft nur das Zerstörende, das natürlich auch dabei ist, durch den Verfall des äußeren Menschen. Aber weil in der Auferstehung Jesu Christi die neue Kreatur begründet ist, von der der Wochenspruch spricht, wirkt sich das Zerstörende als aufbauend aus. Jemanden, der sein Leben so versteht, kann vieles nicht mehr erschüttern. Denn ihm müssen, wie es in Römer 8, 28 heißt, ihm müssen alle Dinge zum Besten dienen. Wenn das bei uns nicht so ist, dann sicher nicht deshalb, weil dieses Neue uns nicht offen stände, sondern weil wir vielleicht noch gar nicht entdeckt haben, wie gut wir dran sind. Und wie gut ist es, liebe Geschwister, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, die uns nicht genommen werden kann durch die Wirren der Zeit, durch die Bedrohung durch ein gefährliches Virus und durch die chaotische Politik unserer Tage. Wie gut, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass das Alte vergangen und Neues geworden ist. Wie gut, dass wir in Christus alles haben, was wir brauchen. Lasst uns in diesem Sinne Jubilate feiern. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Dein Lobgesang, dir von Gottes Macht erzählt, von dem, was ihr getan. Auch wenn unsere Stimmen schweigen, lobt ihn ein großer Chor. Preis sei unserem Gott gebracht. Dieses Loblied hat kein Ende, Tag und Nacht.
Preis ihn, den Herrn. Hier auf Erden und im Himmel alle Zeit. Er ist heilig, 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 der Herr und der Allmächtige. Preist ihn, den Herr der Herrlichkeit.
Manchmal fühlst du dich zu schwach, dein Lob ist viel zu klein. Und du denkst, dass Gott nicht hört, du bleibst mit dir allein. Aber selbst dein schwaches Loben klingt mit im großen Chor. Preis sei unserem Gott gebracht. Dieses Loblied hat kein Ende, Tag und Nacht.
Preist ihn, den Herrn der Herrlichkeit. Hier auf Erden und im Himmel alle Zeit. Er ist heilig, 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 der Herr und der Allmächtige. Preist ihn, den Herrn der Herrlichkeit. Preist ihn, den auf Erden und im Himmel alle Zeit.